Ihr lieben Geschwister, ihr dürft mit mir gerne den ersten Korintherbrief aufschlagen. Kapitel 15 möchte ich uns die ersten 9 Verse lesen. 1. Korinther 15, das Kapitel der Auferstehung, wo es um dieses Thema auch ganz besonders geht. Ich lese uns die ersten 9 Verse aus diesem 15. Kapitel und dann schließen wir das Fenster wieder und dann bete ich mit uns. Paulus war 1,5-2 Jahre in Korinth gewesen und hat dort das Evangelium verkündigt und es ist durch Gottes Gnade eine Gemeinde entstanden. Und dieser Brief, der wurde 3 Jahre circa nach der Entstehung, 4 Jahre nach der Entstehung der Gemeinde geschrieben, dieser erste Korintherbrief. Ich lese vorab Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften, und dass er dem Kephas, Petrus ist hier gemeint, erschienen ist, danach den 12. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich lese noch den Vers 10 dazu. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Amen. Wir können die Fenster wieder schließen. Und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass dein Wort auch nach 2000 Jahren immer noch lebendig und kräftig ist und in der Lage ist, unsere eigenen Herzen zu erreichen. Du bist auferstanden und wir haben hier das Zeugnis von dem Paulus, welches er der Gemeinde in Korinth auch mitgibt, über deine Auferstehung, dein ganzes Werk. Hilf uns heute Morgen, es zu hören, Herr, wie ein Jünger hört, es aufzunehmen. Leite uns, Herr, durch deinen Geist und wirke an unseren Herzen. Wir brauchen, Herr, deine Hilfe. Du siehst unsere Schwachheit. Du weißt um unsere Widerstände. Du weißt, Herr, wie wir darauf angewiesen sind, dass du dich über uns erbarmst. Nicht nur zum Hören, sondern auch zum Reden. Und da bitte ich dich darum, dass du das tust. Ja, wir rufen dich an, Herr, dass du in unserer Mitte durch dein mächtiges Wort und deinen Geist kräftig wirkst. Danke, unser himmlischer Vater, dass wir diese Anliege dir bringen dürfen im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Stellt euch vor, der Paulus als Missionar ist in einem Ort, wo er gerade auch arbeitet. Ephesus ist der Ort gewesen, wo er wahrscheinlich diesen Brief geschrieben hat, diesen ersten Korintherbrief. Und nun hat der Herr ihm das aufs Herz gelegt, denn er hat einige Jahre zuvor für eine gewisse Zeit in diesem Ort, in Korinth, arbeiten dürfen, das Evangelium verkündigen dürfen. Und es war wirklich so gewesen, dass auch dort eine Gemeinde entstanden ist und Menschen, die auch den Herrn gar nicht kannten, durch Gottes Gnade errettet worden sind. Aber nun hat der Herr ihm es aufs Herz gelegt. Schreib diesen Brief. Und wenn ihr den ersten Korintherbrief lest, dann lest ihr von einer Gemeinde, wo also ganz arg viele Dinge nicht nur toll und klasse und spitze laufen, sodass der Paulus sich darüber freuen kann, sondern es sind ganz viele Dinge auch da, die er erwähnt, wo er weiß, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Anleitung, sie brauchen Ermahnung, sie brauchen Zurechtweisung. Sie haben sich gestritten, sie haben sich gegenseitig vors Gericht geführt, vor dieser Welt. Sie haben moralisch gesehen ein Leben geführt, was gar nicht so gut und richtig war. Es gab ganz schreckliche Dinge dort. Sie waren also zerspalten, sie hatten ganz unterschiedliche Lager gebildet. Sie konnten, wenn sie zusammengekommen sind und das Abendmahl gefeiert haben, gar nicht richtig das Abendmahl feiern. Sie haben einfach sich hingesetzt, jeder hat sein eigenes Essen mitgebracht und gar nicht danach geschaut, ob die andere auch etwas haben, sondern die haben halt dann für sich selbst auch gesättigt. Es ging in gewisser Weise also in dieser Gemeinde auch drunter und drüber. Es war dennoch ein Werk des Herrn und der Herr hat es auch nach wie vor lieb und der Paulus hatte dieses Werk lieb, diese Gemeinde, aber es gab viele Dinge, die er auch hat weitergeben müssen in diesem 1. Korintherbrief, um ihnen weiter beizustehen. Und jetzt am Ende dieses 1. Korintherbriefes, das ist ja danach dann nur noch das 16. Kapitel, was wir hier haben. Am Ende dieses 1. Korintherbriefes macht er etwas, was man, wenn man es liest, auch so lesen kann, dass man sagt, es ist ja ganz erstaunlich, dass der Paulus jetzt also ihnen das Evangelium in Erinnerung bringt. So heißt es hier in Vers 1. Ich erinnere euch aber, die etwas genauere Übersetzung wäre, ich bringe zur Kenntnis, da ist das Erinnern schon auch immer mit dabei, aber es geht hier auch um die ganze Informationen und Inhalte des Evangeliums. Ich bringe zur Kenntnis, ihr Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Ich erinnere euch daran. Jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, dass damals, als der Brief vorgelesen wurde, also Einzelne in der Gemeinde, die das gehört haben, die saßen jetzt so da wie ihr. Und die haben dann gesagt, ja, Paulus, jetzt sagst du aber etwas, du bringst das Evangelium zur Kenntnis, das kennen wir. Wir kennen es. Und so kann es uns ja heute auch ergehen. Nicht? Also wir sitzen hier, wir sind froher Stimmung, wir dürfen Ostern feiern und wir sagen uns auch, das Evangelium, das kenne ich, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Aber warum muss dann der Paulus das überhaupt sagen? Warum ist es denn notwendig, dass er diese Botschaft von dem Herrn Jesus Christus, seiner seiner Kreuzigung, seines Sterbens, seiner Auferstehung hier ganz neu auch erwähnen muss und es erklären muss, weswegen ist es notwendig. Ich kann mir vorstellen, dass in der Gemeinde in Korinth damals einige waren, die dort einfach hingingen und sie waren eben Besucher dieser Gemeinde und sie hatten sich daran gewöhnt, in diese Gemeinde zu gehen und man gewöhnt sich an ganz viele Dinge. Aber sie waren gar nicht wiedergeboren, kannten den Herrn Jesus Christus gar nicht. Und für die war es absolut notwendig, dass sie sich noch einmal daran erinnern ließen. Das möchte der Paulus tun. Darf ich so sagen, der Herr Jesus Christus möchte es heute Morgen bei dir tun. Wenn du hier sitzt und noch nicht wiedergeboren bist und noch nicht wirklich auch ein Kind Gottes bist, du hast öfters als einmal das Evangelium gehört. Und doch möchte der Herr Jesus Christus heute Morgen es dir noch einmal zur Kenntnis bringen. Er möchte, dass du dir darüber Gedanken machst, was hat das Evangelium denn überhaupt für eine Aussage, was hat es für eine Bedeutung und was hat es mit meinem eigenen Leben zu tun. Inwieweit ist es so etwas für mich vielleicht wie eine Nachricht in der Zeitung, die ich lese und dann auch nicke und sage, ja, genau so denke ich auch, oder ist es mehr? Ist das Evangelium dein Lebenselixier? Ist die Auferstehung Jesu Christi eine, die für den Alltag von dir eine Bedeutung hat? Ist es deine Hoffnung? Ist es deine Zuversicht? Ist es das, worauf du dich stützt? Das Werk des Herrn Jesus Christus, als er geboren wurde und Mensch geworden ist und das Gesetz erfüllt hat, am Kreuz für Sünder gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Ist es deine Hoffnung? Ich möchte euch diese Frage stellen. Denn ich glaube wirklich, dass der Paulus hier nicht nur so quasi Langeweile hatte, als er in Ephesus ein freier Tag hatte und dann sich dachte, ach, ich könnte ja einen Brief schreiben. Und jetzt möchte ich einfach mal so ein paar Dinge sagen, die mir gerade so einfallen. Sondern ich denke, dass es wirklich absolut notwendig war, über diese Dinge zu sprechen und die Gemeinde in Korinth damals genau das auch hören sollte, weil es Gottes Wille und Gottes Absicht war. Könnt ihr für euch das so aufnehmen? Ist es euch möglich, darüber nachzudenken? Wäre es etwas, was euch morgen noch beschäftigen könnte? Wäre es etwas, wo ihr morgen euch hinsetzen könntet und euch diese eine wichtigste aller Fragen stellen könntet für euch? Was habe ich mit dem Evangelium zu tun? Noch viel einfacher gefragt, was habe ich mit Jesus Christus zu tun? Was habe ich mit Jesus Christus zu tun? Was bedeutet er für mich? Inwiefern gehöre ich zu ihm? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Wenn ich jetzt sterben würde, wüsste ich, dass ich wirklich auch in den Himmel komme? So einfach möchte ich sagen. Wisst ihr das? Ihr wisst alle nicht, wann ihr sterben werdet. Und daher ist es ganz wichtig, diese eine Sache zu regeln. Bei 1000 Reisen, die wir unternehmen, machen wir uns unendlich viele Gedanken und planen alles und rüsten uns aus. Die größte aller Reisen ist bei ganz vielen Menschen auf dieser Erde eine, die sie antreten von jetzt auf nachher, ohne dass sie sich groß Gedanken machen wollten. Für sie war es viel wichtiger, jetzt zu leben und über all die irdischen Dinge sich Gedanken zu machen. Aber Gott zu begegnen, vor ihm zu stehen und für eine ganze Ewigkeit auch letztendlich dann zu wissen, wo komme ich eigentlich hin, wenn ich hier sterbe? Und wie geht alles weiter? Darüber lohnt es sich, Gedanken zu machen. Das ist also das allererste, was hier der Paulus möchte, wenn er an die Gemeinde in Korinth diese Worte richtet. Ich erinnere euch an das Evangelium, ich bringe es zur Kenntnis. Aber jetzt sitzen da natürlich auch ganz viele, die den Herrn schon kennen. Und jetzt sind es genau diejenigen, von denen er auch spricht, im 1. Korinther Kapitel 1 bis Kapitel 14. Und in ihrem Leben ereignen sich ganz viele Dinge. Und sie haben auch selber ganz viele Anliegen. Sie sind eifrig für ihre Überzeugungen unterwegs. Und das nicht immer in der Art und Weise, wie der Herr es möchte, sondern manches Mal in einer ganz merkwürdigen Art und Weise, sodass sie sich eigentlich dort verrennen in Dinge. So hat es in Korinth genau ausgesehen. Die Einzelne, die hatte Richtung eingeschlagen und die habe dann gesagt, ich gehöre zum Petrus, nicht? Und das macht aber gar keinen Sinn, nicht? Der Petrus und der Paulus und der Herr Jesus Christus, sie haben alle dasselbe Ziel gehabt und dasselbe Anliegen gehabt. Aber trotzdem waren sie da also gerade unterwegs und sie musste jetzt zurückgebracht werden. Der Herr muss uns manchmal zurückbringen, auch wenn wir ihn schon kennen und mit ihm gehen. Er muss uns manchmal so die Flausen austreiben, könnte man sagen. Er muss uns manchmal zurechtdrücken. Er muss uns manchmal genau dies sagen. Wo gehst du eigentlich fortwährend hin? Was sind fortwährend deine Ziele, deine Gedanken, deine Wünsche, die Dinge, mit denen du dich auch beschäftigst? Was ist es eigentlich? Oder er muss zu Einzelnen sagen, schau mal, du bist jemand, der ganz schlecht in der Gemeinschaft zurechtkommt. Du streitest dich mit deinem Bruder und mit deiner Schwester. Das war in Korinth genau der Fall. Die haben sich gegenseitig also angeklagt, gestritten, vor Gericht gebracht. Schau mal, das ist auch eine Sache, die durchaus damals in Korinth vorkam und die der Paulus hier mit hineinnimmt, wenn er sie an das Evangelium erinnert. Er sagt ihnen, schaut ihr habt in eurem Herzen die Reinheit, die ihr haben solltet. Ihr seid also mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, die euch verunreinigen, ob das jetzt moralische Dinge sind, ob es andere Sachen sind, die euer Herz wirklich ganz arg auch krank machen und es also wirklich auch gefährden. Also in einer Gemeinde, so wie in Korinth, da gab es ganz viele unterschiedliche Gruppierungen und Probleme. Leute, die gewisse Gaben, die sie für unwahrscheinlich wichtig angesehen haben, Zungenrede war das in Korinth ganz besonders, ne? Die haben gesagt, also das ist ja das also so wichtig. Paulus hat ihnen sagen müssen, ich möchte lieber ein paar Worte vernünftig reden, sodass sie jeder verstehen kann, als dass ich da in dieser Art und Weise nun auch denke, dass das also das Nonplusultra ist, Zungenrede. Vielleicht jetzt nicht unbedingt unser allererstes Thema, aber wir können uns ja auch in einzelne Randthemen des christlichen Lebens verlieren und können das als ganz wichtig ansehen und können sagen, ja, also das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Die Christenheit hat sich heute in dieser Zeit, in der wir leben, zu ganz viele Dinge hinreißen lassen, womit sie sich fortwährend beschäftigt. Und das sind alles Dinge, die wirklich auch nützlich sind und hilfreich sind. Also denen gilt es auch. Macht euch Gedanken über das Evangelium. Ich möchte es zur Kenntnis bringen. Ich möchte es euch sagen. Jesus Christus ist also überliefert worden. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Er ist begraben worden und er ist auferstanden. Diese zentrale Botschaft des Evangeliums, des Werkes Jesu Christi, richtet mein Leben aus. Es ist in der Lage dazu, es hat die Kraft dazu. Das sagt der Paulus ganz klar, ihr werdet dadurch gerettet, Vers 2. Ne? Ich erinnere euch, ich lese es nochmal, Vers 1, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Hier ist die Lösung für meine Probleme. Sagt der Paulus, hier könnt ihr Hilfe haben. Das ist es, was Gott euch geschenkt hat, sein eigener Sohn, er ist Mensch geworden. Das ist das Werk, was euch wirklich erneuert, was euch wirklich weiter voranbringt. Und das ist es, was ihr auch vor Augen haben solltet. Ich kann mir vorstellen, dass damals in Korinth wieder eben dann Einzelne gesagt haben, das kenne ich doch schon. Kann sogar Christen so ergehen, dass sie sich eben gar nicht mehr mit dem Evangelium auseinandersetzen möchte und die Bedeutung des Evangeliums für ihr tägliches Leben gar nicht begreifen. Ich möchte ein einfaches Beispiel bringen, damit ihr das verstehen lernt, was ich also damit meine. Wir können in unserem eigenen Leben, jeder für uns, jeder für sich, Tag für Tag es so machen, dass wir Wege einschlagen. Und jeder macht es ja auch übrigens. Wir schlagen Wege ein. Wir schlagen sie ein in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Tun. Und wenn der Herr Jesus Christus jetzt in der Lage ist, mir zu begegnen durch sein Wort und durch seinen Geist und mich darauf auch hinzuweisen, dass ich ihm folgen soll, seine Gedanken, seine Worte und seine Taten, dann ist es für mein Leben ein ganz großer Segen. Und ich werde auch in meiner Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, in meinem Wandel mit ihm, in meiner Nachfolge verändert. Das ist, was der Paulus hier eigentlich machen möchte. Er möchte die Gemeinde in Korinth dahin bringen, dass sie ganz neu sich hinsetzen und sich sagen, nun habe ich den Herrn Jesus Christus angenommen und er ist mein Erlöser, aber jetzt, wie geht es eigentlich alles weiter? Herr Jesus, was hast du denn zu meinem Alltag zu sagen? Darf er da überhaupt hineingucken in euren Alltag? Darf er das machen? Darf er euch morgens begegnen, mittags oder am Nachmittag oder am Abend? Darf er zu euch reden und dann sagen, schau mal, das sind meine Gedanken, die ich jetzt zu dem habe, was du gerade denkst. Das ist mein Wunsch, was ich auf meinem Herzen liegen habe, was du vielleicht auch als Aufgabe hättest. Ich kann mir denken, dass der eine oder andere in Korinth damals vielleicht auch gesagt hätte, also es ist ja schon allerhand, dass ich mir immer die Zeit nehme und auch in die Gemeinde komme. Aber dann ist auch gut. Dann ist auch gut. Ist es möglich, dass wir vielleicht auch so denken? Ist es möglich, dass der Herr Jesus Christus mit seinem Werk unseren Alltag gar nicht durchdringen kann? Dass wir sagen, Hauptsache, meine Sünden sind mir vergeben. Aber jetzt lebe ich für mich und habe so meine Absichten und meine Ziele und meine Gedanken. Ist das ein Leben, was sich lohnt? So kann man, wenn man wirklich wiedergeboren ist, nicht glücklich werden. Die Welt kann so glücklich werden, in Anführungszeichen, sie kennt gar nichts anderes. Sie kann auch nicht an Jesus Christus sich freuen. Da ist es ganz verständlich, dass sie eben was ganz anderes machen muss, um irgendwo Glück zu finden. Das ist ganz klar. Aber wenn jemand wiedergeboren ist, gibt es für ihn gar keinen anderen Weg, als durch Jesus Christus zu leben und ihm auch zu folgen. Und von ihm her das Leben sich ausrichten zu lassen. Das ist es, was auch hier der Paulus machen möchte. Ihr, die ihr das schon ganz oft gehört habt, überlegt euch, ob ihr es denn wirklich auch verstanden habt. Ob ihr wirklich auch die Inhalte und die Ziele und die Absichten des Evangeliums in eurem eigenen Leben begriffen habt. Da möchte der Herr uns hinbringen. Deswegen, ich bringe euch zur Kenntnis das Evangelium. Das steht jetzt in meinem Alltag drin. Und das möchte mir diese ganz persönliche Frage stellen, Bist du bereit, dass sich dein Leben weiter verändern darf? Darf ich wirklich Herr sein in deinem eigenen Herzen? Darf ich dir wirklich sagen, wie ich es tun möchte und was meine Absichten sind und wie es weitergehen soll? Oder ist das für dich gar nicht interessant? Was vermag der Herr wohl an euch zu tun, an mir? Vermag er uns wirklich weiterzubringen? In den ganzen Bereichen unseres eigenen Lebens, ob es meine Arbeit, meine Familie, ob es mein Alltag ist, aufstehe, zu Bett gehe, kann er da reden, kann er da mit seinem Wort, mit dem Evangelium etwas ausrichten oder stößt er vor verschlossene Türe und jedes Mal, wenn er auch dann wirklich etwas auch in unserem Leben bewirken möchte, dass wir ihm sagen, also das ist mir zu viel. Das möchte ich jetzt nicht auch noch mit hineinnehmen. Der Paulus hat also dieses große Anliegen, dass das Evangelium ganz neu zur Kenntnis genommen werden soll. Aber er möchte auch, dass sie das verstehen. Der Schlüssel für eure Probleme liegt da. Das ist etwas, wisst ihr, was ganz oft auch gerade Christen gar nicht begreifen. Sie fragen sich, in der Bibel heißt es, freue dich im Herrn. Aber mein Leben ist eine einzige Qual. In der Bibel heißt es also, das Evangelium, die Nachfolge, das ist eine ganz großartige Sache, die wirklich auch dazu führt, dass Menschen erfüllt werden. Aber ich fühle mich nicht erfüllt. Und ganz viele Christen geben dann Gott die Schuld und sagen, also warum lässt du das zu? Warum ist mein Leben so schwierig? Und warum habe ich so viele Probleme? Und warum muss ich so oft traurig sein? Und warum ist so viel Streit und Auseinandersetzung da? Da kommen wir dann zum Herrn und dann reden wir mit ihm, wenn die Not da ist, dann bringen wir ihm unsere Anliegen und wir sagen dann ganz deutlich, das möchte ich. Also ich möchte also Geld, ich möchte also Friede, ich möchte also Freiheit, ich möchte Harmonie, ich möchte, dass meine Familie also in alle es gut geht. Wir sind dazu in der Lage, das dann zu sagen. Aber wenn der Herr dann sich zu uns bewegt und mit uns darüber redet, wie er genau dies uns schenken will, wie er uns retten will, dann kann es sein, dass der Einzelne sagt, also da habe ich ganz andere Gedanken. Da habe ich ganz andere Wünsche und Pläne. Aber es gibt keine andere Art und Weise, errettet zu werden, als durch das Evangelium und durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und die möchte der Herr uns heute Morgen ganz neu aufs Herz legen. Nun muss ich aber zu dem kommen, was hier ja in diesem 15. Kapitel im 1. Korintherbrief ganz besonders auch dem Paulus auf dem Herzen liegt, nämlich die Botschaft der Auferstehung. Und damit ist also gemeint jetzt die Auferstehung unseres eigenen Leibes. Wir denken vielleicht an Ostern ab und zu mal daran, aber wie oft im Jahr denken wir an unsere eigene Auferstehung und an das ewige Leben. Ich möchte euch ein bisschen herausfordern und dadurch will ich es tun, dass ich mit euch ein paar Verse, die hier im 15. Kapitel stehen, mir anschauen möchte mit euch zusammen, wo der Paulus über die Auferstehung spricht und ganz klar sagt, was für eine Bedeutung sie für ihn und für sein eigenes Leben hat. Also der Paulus möchte uns mitnehmen und möchte sagen, schau, hier ist Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die Gott uns gibt. Und es soll deine Hoffnung werden. Und jetzt erklärt er uns das ein oder andere über diese Hoffnung. Ich möchte beginnen mit dem 19. Vers, wo der Paulus etwas sagt, was wir verstehen sollten. 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Moment einmal. Wenn ich das jetzt lese, dann kann es mir ja so gehen, dass ich mir die Frage stelle, aber das ist doch für mich ganz wichtig, dass ich in diesem Leben auf Christus hoffe. Wie kann der Paulus zu mir sagen, dass das gar nicht so wertvoll ist, dass ich in diesem Leben auf Christus hoffe? Möchte er das wirklich sagen, dass es gar nicht wertvoll ist, in diesem Leben auf Christus zu hoffen? Nein, das möchte er nicht. Das ist nicht sein Anliegen. Aber er möchte das eine sagen. Er möchte das eine uns aufs Herz legen. Wenn du nur auf dieses Leben schaust und in diesem Leben deine ganze Anliegen immer wieder am Herrn Jesus Christus also hinträgst und aber alles andere, was der Herr Jesus Christus allen seinen Kindern sagt, aus dem Wind schlägst, also quasi beseitigst, Auferstehung, ewiges Leben, das hat gar keine Bedeutung dann für dich, dann bist du der elendste aller Menschen. Und genauso ist es. Wenn Christen nur also an diese Welt denken, wenn sie nur diese Erde vor sich haben und diesen täglichen Kampf und gar nicht darüber hinwegschauen. Man könnte jetzt die Frage stellen, sind sie überhaupt dann Christen? Also wenn sie gar nicht sich mit der Auferstehung beschäftigen und mit dem ewigen Leben, dann ist was verkehrt. Dann können sie gar nicht glücklich sein. Es ist elend, ganz elend, dieses Leben zu führen ohne Auferstehungshoffnung. Wenn es bei mir nicht mehr gut funktioniert, körperlich oder seelisch, wenn in der Familie ganz große Probleme da sind, wenn der Arbeitsplatz einem Schwierigkeiten bereitet, wenn das Leben bis hinein in die Gemeinde ein Kampf wird, wenn dann gar nichts anderes da ist als nur das, was ich vor Augen habe und die Auferstehung hat für mich keine Bedeutung oder keine große Bedeutung, dann bin ich wirklich der elendste aller Menschen. Und das ist jetzt die Frage, die der Herr Jesus dir heute und mir stellen möchte. Am Tag seiner Auferstehung, was für eine Bedeutung hat es für dich, die Auferstehung? Wie viel kannst du in deinem täglichen Leben, wenn du ganz arg auch angefochten bist, daraus an Trost nehmen? Machst du das überhaupt? Also der Paulus hat es wohl ganz, ganz, ganz oft gemacht. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Der Paulus muss in seinem Herzen, in seinem Leben fortwährend auch die Herrlichkeit und die Ewigkeit vor Augen gehabt haben, seine eigene Auferstehung. Und es hat ihm geholfen, dass er gesagt hat, das sagt er dann nachher weiter, auch in Bezug auf seine Kämpfe in Vers 32, da sagt er nämlich, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Da erklärt er, diese ganze Anstrengung, die ich unternehme, mein ganzes Leben, die ganze Mühe, ohne Auferstehung macht das alles gar keinen Sinn. Ohne Auferstehung ist das alles sinnlos. Also, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, wahrscheinlich Bildersprache, was seine Auseinandersetzungen auch betrifft mit Kräfte und Mächte und Gewalte und Menschen, die gegen ihn gekämpft haben, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Als wollte er uns sagen, in meiner ganzen Mühe, die ich auch also habe, mein tägliches Leben über, ist es mir immer wieder vor Augen, mein Ziel, das ich ansteuere. Es ist mir etwas, was mir im Herzen ganz arg groß geworden ist. Ich lebe für die Ewigkeit, ich lebe für die Herrlichkeit, ich lebe für den Himmel, ich lebe für dieses eine Ziel, bei Jesus Christus zu sein, immer da und ihn für immer anzuschauen und mit ihm immer Gemeinschaft zu haben. Dieser Gedanke, dieser Wunsch, dieses Anliegen ist etwas, was mein ganzes Leben auch stärkt und mich ermutigt und mich tröstet. Und da stehen wir jetzt heute Morgen. Wir stehen also inmitten all unserer Mühsal, inmitten all unserer Kämpfe und müssen uns diese Frage wirklich auch von Paulus stellen lassen. Denken wir genauso wie er? Sagen wir auch, Gott sei Dank, dass ich auferstehen werde. Gott sei Dank, dass es ein ewiges Leben gibt. Gott sei Dank, dass meine ganze Mühe, die ich habe, nicht umsonst sind, sondern ich himmelwärts ziehen darf. Wenn der Himmel für uns hier auf der Erde keine Bedeutung hat, dann muss ich wirklich uns die Frage stellen, wo wollen wir denn eigentlich sein? Was ist unsere Heimat? Kinder Gottes sind Himmelsbürger. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Also, das ist ihre Heimat. Wenn ihr jemanden trefft, der jetzt quasi jahrelang und jahrzehntelang seine eigene Heimat verloren hat und ihr sprecht mit ihm und er sagt euch, ich bin auf dem Weg zurück in meine Heimat. Ich darf sie bald wieder sehen und ich darf mich bald wieder daran freuen, diesen Boden zu betreten. Wundert ihr euch dann darüber? Ha, nein, niemand wundert sich darüber. Mir würde sagen, das ist ganz verständlich. Er hat so lange Jahre über seine Heimat nicht gesehen. Das Leben hat es so geführt, dass er in der Fremde leben musste. Und jetzt kehrt er in seine Heimat zurück und freut sich ganz arg darüber. So sollte es eigentlich bei uns sein. Das ist fast also... wir als Kinder Gottes in unserem Herzen tragen sollte, dass wir sagen, meine Sehnsucht gilt, Jesus Christus bei ihm zu sein, in seiner Herrlichkeit, in seiner Heimat, wo meine Heimat ist. Wie weit sind wir doch davon entfernt? Wie wenig Bedeutung hat ganz oft die Herrlichkeit und die Ewigkeit und der Himmel für uns? Und wie wichtig ist für uns das, was vergeht. Und da möchte der Paulus uns anstecken und möchte sagen, also bitteschön, ohne die Auferstehung ist das alles eigentlich eine einzige Qual. Es ist etwas, was also sich gar nicht lohnt. Man kann nur elend sein. Ohne Auferstehung ist auch, was jetzt auch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus betrifft, es ist gar nicht möglich, dass Vergebung geschehen kann. In Vers 17 sagt er genau das. Da sagt er, denn ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Die Auferstehung Jesu Christi, sie hat ja nicht nur in dem der Weise für mich eine Bedeutung, dass ich sage, ach ja, ich darf dann dort auch sein, wo er quasi jetzt zu Hause ist und immer schon zu Hause war beim Vater, sondern sie hat auch insofern eine Bedeutung für uns, dass die Auferstehung klar macht, das Opfer, was er gebracht hat, ist vom himmlischen Vater angenommen worden. Und das Blut, was vergossen wurde, hat wirklich Vergebung der Sünde bewirkt. Und so ist also seine Auferstehung eine ganz wichtige. Und so sagt es der Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir können im Gebet dem Herrn danken und sagen, danke Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Meine Sünde mir vergeben sind, und der himmlische Vater das Opfer angenommen hat, was du auch für meine Sünde gebracht hast. Aber er erklärt jetzt auch noch etwas, der Thomas hat freundlicherweise das schon heute Morgen vorgelesen, ein bisschen, obwohl er gar nicht wusste, dass ich das auch mit dran nehmen würde. Er erklärt uns jetzt auch etwas noch von dieser Verwandlung, die geschehen wird. Und da macht er sich ganz arg viel Mühe. Dieses 15. Kapitel ist ja sehr lang und er spricht über diese Leiber, wie sie dann sein werden. Ich möchte jetzt nur diese Verwandlung als solche mit uns ganz kurz hier anspreche. Siehe, ich sage euch, Vers 51, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wir werden verwandelt werden. Es lohnt sich, sich hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen. Manch einer hat in seinem Leben nie sich daran freuen können, an seinem Leib, weil er vielleicht zu lange Nase hatte oder zu kurze Beine oder zu dick oder zu dünn war. Ich weiß es nicht, was euch an eurem eigenen Leib gefällt oder missfällt. Aber das eine weiß ich, wenn der Herr Jesus mich verwandelt, habe ich gar keine Probleme mehr mit meinem Leib. Das weiß ich. Gar keine Probleme mehr mit meinem Leib. Das ist Auferstehungsfreude. Deswegen hat also der Paulus das den Geschwistern in Korinth gesagt. Und er möchte, dass sie das auch vor Auge haben. Und das vermag so viel Licht in meinen Alltag zu werfen, dass ich meinen irdischen Leib, der sterben wird, ertragen kann, damit umgehen kann. Und sagen kann, ich werde einmal verwandelt werden. Und das Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Herrlich, das ist schön. Merkt ihr, dass der Christ mit seinen Augen im Himmel sein soll, dass er immer wieder dahin schauen soll, dass es das Anliegen des Herrn ist, dass wir das tun? Ich weiß, dass ich heute Morgen hier nur die erreiche, die wirklich zum Herrn gehören. Alle anderen, für die hat es gar keine Bedeutung. Leider, aber es ist so. Die können damit auch gar nicht irgendetwas anfangen. Es ist kein Bestandteil ihres eigenen Lebens. Aber ich möchte es denen heute Morgen sagen, die hier sitzen und zum Herrn gehören, freut euch daran. Freut euch daran. Das ist etwas, wo wir bei allem, was vergeht hier auf unserer Erde und in unserem eigenen Leib, wo wir sagen können, Herr, du hast es herrlich gemacht. Du wirst einmal, wenn die Posaune erschallt, mich aus meinem Grab herausrufen und dann darf ich dir entgegengerückt werden und darf bei dir sein und dich alle Zeit schauen. Ja. Das ist etwas Wunderbares, Herrliches, Schönes. An das möchte der Herr uns erinnern und daran sollen wir auch denken. Das bewirkt in unserem eigenen Leben, in Vers 57 sagt es der Paulus auch, diese Siegesgewissheit. Gott aber sei Dank, Vers 57, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Oh, wie armselig ist das Leben derer, die diesen Sieg des Herrn Jesus Christus nicht in ihrem Herzen trage. Sie müssen fortwährend kämpfen und eilen doch von einer Niederlage zur anderen Niederlage. Da gibt es kein Besserwerden, da gibt es kein sich erholen im eigentlichen Sinn, da gibt es kein Vorankommen, sondern jeder Tag, der vergeht, macht ihnen sehr deutlich, dass es dem Ende zugeht und dass es immer schwieriger wird und das Leben als solches unerträglich ist. Kein Sieg. Keine Hoffnung, nichts, gar nichts, ist da nur Finsternis. Und diese Finsternis erfüllt immer mehr diese Welt. Aber Kinder Gottes dürfen sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir den Sieg gebracht hast. Du hast den Tod überwunden. Ich danke dir dafür, dass ich in dieser Auferstehungsfreude mein Leben leben kann. Ich kann es leben. Und ich möchte dir dafür die Ehre geben. Ich möchte dir danken, ich möchte dich loben in der Gemeinschaft mit deinen Kindern. Ja, das ist das Anliegen der Kinder Gottes. Und dann kommen sie zusammen und dann beten sie miteinander und loben den Herrn und singen Lieder zu seiner Ehre und sagen, er hat es vollbracht. Er ist das Lamm, welches geschlachtet worden ist. Ihn möchte ich ehren, ihn möchte ich loben, ihn möchte ich preisen, für ihn möchte ich leben. Das ist der Gesang der Kinder Gottes. Sieg, Überwindung. Ach, wie herrlich ist das. Und dann geht man munter und fröhlich und zuversichtlich voran. In Vers 58 sagt es der Paulus, diese Auferstehungshoffnung bringt einen dahin. Darum, wegen dieser Auferstehungshoffnung, darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Was bewirkt die Auferstehungshoffnung in deinem Leben? Das Neue, was er bringen wird. Die Verwandlung, sein Reich, welches kommen wird. Oh, wie viele Christen schauen nur auf dieses Reich, in dem wir jetzt gerade leben. Sie zerbrechen sich ihren Kopf über dieses Reich. Sie haben gar nicht viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was das Reich Gottes denn eigentlich nun auch bringen wird. Und wie sie selber in diesem Reich nun auch leben und dem Herrn dienen können. Wollen wir das nicht ganz neu tun? Ist es nicht etwas, was uns auch dazu bringen kann, in einem Werk zu dienen, was fruchtbar ist? Was wollen wir dem Herrn einmal vorlegen, wenn er wiederkommt und wir vor ihm stehen? Wollen wir ihm unsere gesparte Euros bringen? Wollen wir ihm unsere Häuser hinlegen, unsere Wohnungen, unsere Katzen und Hunde? Wollen wir ihm unsere Gärten zeigen? Wollen wir ihm irgendwo irgendwas sonst zeigen? Was könnte ihn erfreuen? Was ist es, was er sucht? Wonach hat er Verlangen? Was bebt in seinem Herzen? Was hat er seiner Jünger gesagt oder was haben sie auch mitbekommen am Ende seines Lebens, als er hin zum Kreuz auch ging? Er hat gedacht an das kommende Reich, wo er wieder das Abendmahl nehmen würde mit seinem Volk. Oh, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Da geht jemand und stirbt. Und es ist ein ganz besonderes Sterben, stellvertretend für all die Sünder, für die er sterben würde. Aber er hat das Reich vor Augen. Er hat das Reich vor Augen. Möge der Herr uns helfen, dass wir es auch vor Auge habe, dass wir uns daran freuen. Wisst ihr, dass es eigentlich gar keine andere Kraft gibt, als die Kraft des Evangeliums oder der Bibel, des Wortes Gottes, was uns herausreißen kann aus diesem Leben und uns dahin bringen kann, auf der Spur Gottes zu gehen, ne, und auch wirklich ein Leben zu führen, was sich lohnt? Was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um in eurem Alltag? Was für einen Platz hat es denn in eurem eigenen Leben? Das ist die Frage, die der Paulus den Geschwistern in Korinth stellt in diesem Augenblick. 3-4 Jahre nachdem diese Gemeinde entstanden war. Und er ihnen sagen muss, ihr Geschwister, ihr streitet euch. Ihr kämpft und ringt um Besitz und Geld und Macht und das ist für euch etwas, was ganz wichtig und entscheidend ist und ihr wollt, was weiß ich was, alles auch erreichen und gewinnen und erzielen. Ihr habt ganz vergessen, worauf es ankommt. Ihr habt ganz vergessen, was der Herr Jesus aus eurem Leben machen möchte. Das liegt ihm auf dem Herzen, dem Paulus. Und das möchte er uns heute Morgen auch mitgeben, sodass wir am Ende dastehen und sagen, oh, was ist es für ein wunderbares Geschenk, das der Herr mich errettet hat, der ich gar nicht würdig war. Das sagte Paulus hier in unserem Text ganz am Schluss. Da sagt er, der Herr ist auch mir erschienen, dort vor den Toren von Damaskus war das ja gewesen. Vers 8, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also er sagt nichts anderes wie, jetzt will ich es mal übersetzen mit meinen Worten, es ist ein ganz großes Wunder, dass Gott mich errettet hat. Es ist ein ganz großes Wunder, dass ich ein Kind Gottes sein darf. O wehe uns, wenn wir diese Freude verlieren. Wisst ihr, wenn wir nimmer darüber staunen können, dass der Herr uns errettet hat, was bleibt uns anderes übrig, als uns zu ärgern über das, was vor uns ist? Aber wenn wir dieses Staunen in unserem Herzen tragen, wenn wir das mal in einem Gespräch mit jemand anderem dann auch so vielleicht weitergeben können, der in der Not ist, in der wir vor viele Jahre uns empfunden haben. Und wir ihm sagen, weißt du, mir ging es genauso. Mein ganzes Leben war für die Katz. Ich habe gar nicht gewusst, woher ich komme, warum ich lebe und wohin ich gehen soll. Es ist mir alles unbekannt gewesen. Und dann ist der Heiland in mein Leben getreten und hat mich herausgezogen aus diesem Strudel. Und ich, elender Sünder, durfte ihn erkennen und durfte nun ein ganz neuer Mensch werden. Und jetzt staune ich über seine Gnade und seine Liebe und sein Erbarmen. Ich habe es nicht verdient. Ich bin der Geringste, unzeitige Geburt. Und ich staune darüber, was der Herr Jesus aus meinem Leben gemacht hat. Heute, darf ich das mal so sagen, hat man den Eindruck, dass die Christen eher ächzen, stöhnen, sich beklagen, sagen, ach, mir geht's so schlecht. Mein Leben ist so mühsam. Und es sind so viele Probleme. Nehmen wir so, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Dahin möchte der Herr uns bringen. Menschen, die sich beklagen, Menschen, die jammern, Menschen, die alles nur schlecht finden und nun auch die ganze Welt verurteilen, die haben wir in dieser Welt schon genügend. Wir brauchen Menschen, die das neue Lied singen. Die sagen, oh Herr, wie wunderbar ist es, dass du mich errettet hast. Die nicht vergessen, was der Herr an ihnen getan hat. Und wie er sie auch erlöst hat. Der Paulus hat es nicht vergessen. Möge der Herr uns helfen, dass wir es nicht vergessen. Und dass wir immer wieder froh und dankbar darüber sind und sagen, es ist schön, dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Ich darf auf einem geraden Weg gehen, der himmelwärts führt. Und er ist mein guter Hirte und leitet mich auf diesem Weg. Und er wird mich bewahren vor allem, was auch in meinem Leben Schreckliches passieren kann und mich wegbringen soll von ihm. Er wird mich behüten. Und er wird bei mir sein, wenn ich den letzten Atemzug hier auf dieser Erde tue, um mich in seinem Reich zu empfangen, dass ich dort seine Herrlichkeit schauen darf. Möge der Herr geben, dass wir es in unserem Herzen genauso sehen wie der Paulus. Wie wunderbar ist es, dass der Herr mich errettet hat und mir diese Auferstehungshoffnung gegeben hat. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Lieber Herr, in unserem Leben gibt es die genau selben Probleme wie in der Gemeinde in Korinth. Wir kämpfen mit den selben Schwierigkeiten. Wir empfinden es auch als sehr mühsam, immer wieder in diesem Leben zu stehen und uns voranzubewegen und in einem Leib zu leben, der vergänglich ist, in einer Welt zu leben, die vergänglich ist. O Herr, hilf uns, dass wir dich vor Augen haben, deine Herrlichkeit, deine Unvergänglichkeit und die Auferstehung und die Ewigkeit vor Augen haben und von daher auch leben können. Bewahre uns davor, in dieser Welt zu versinken und den Weg zu gehen, den alle Welt geht, der ins ewige Verderben führt. Hilf uns, Herr, dass wir uns wirklich auf den Weg machen, wie der Pilger in der Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Dass wir das Ziel vor Augen haben und uns freuen über die herrliche Erlösung, die du für uns auch gewirkt hast. Amen. Amen.